Keine entgeltliche Einschaltung des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Forschung. Wer stapft durch den Wald, erklärt dabei die Welt und gestaltet aktiv die Zukunft mit? Eine Elementarpädagogin beim Kindergartenausflug. Aber Spaß beiseite. Das Bildungssystem ist auf der Suche nach engagierten Elementarpädagoginnen und Pädagogen sowie Lehrkräften und hat aus diesem Grund viele neue Möglichkeiten für den Berufseinstieg geschaffen. So ist für jeden etwas dabei, zum Beispiel auch für QuereinsteigerInnen. Jede und jeder kann für sich unter gewissen Voraussetzungen, aber unabhängig von seinem Alter, die Entscheidung treffen, sich in einem pädagogischen Beruf in der Gesellschaft zu engagieren. Wenn auch du Lust hast, in der Schule oder im Kindergarten aktiv die Zukunft von Kindern mitzugestalten, dann schau auf die Webseite klassejob.at. Dort zeigen Personen, die bereits selbst PädagogInnen oder QuereinsteigerInnen sind, aus erster Hand, was das Tolle an ihrem Beruf ist. Und du findest alle Informationen zu den Ausbildungswegen und Jobmöglichkeiten im pädagogischen Bereich. Der Blumenladen wurde damit zu meinem Lebensinhalt und Lebensmittelpunkt und füllte mich aus.
Drama Carbonara, Baby.
Der Blumenladen füllte sie aus.
Sie ist ausgefüllt. Drama
Carbonara.
Hereinspaziert, hereinspaziert, Drama Carbonara erobert die Bühne.
Kommt zur großen Drama Carbonara Podcast Revue am 15. Juni in der Kulisse Wien.
Erst ein Schnitzel und ein Glaserl,
dann eine skandalöse Geschichte.
Und zum Schluss ein Finale Grande. Und freut euch auf unsere Special Guests aus dem Drama Carbonara Universum.
Holt euch die Tickets ab sofort auf Ö-Ticket und Kulisse.at. Kommt zu uns nach Wien und bringt eure Liebsten, eure Freunde und alle Vögel und Verwandten. Wir sehen uns.
Wir freuen uns.
Juhu, Bussi.
Bussi.
Juhu. Und jetzt geht's weiter mit unserer Geschichte. Willkommen bei Drama Carbonara. Tatjana, Asta und Nora begrüßen euch.
Guten Abend.
Servus, grüß euch.
Hallo.
Und wir haben heute einen Gast eingeladen, der eines auf keinen Fall ist: langweilig. Wer diese Biografie als Vorbereitung für einen Podcast liest,
ist denkt eingeschüchtert.
Nein, gar nicht eingeschüchtert. Ja. Sehr interessiert daran, wie viele Wendungen man in einem Leben nehmen kann und warum man gern so kreuz und quer durch alle intellektuellen Felder pfitscht, sage ich als Tirolerin. Wir begrüßen Martin Balluch an unserem Tisch.
Herzlich Hallo. Willkommen.
Hallo.
Hi. Servus.
Extrem toll, dass du dich auf so ein Experiment mit uns einlässt und so eine blöde Geschichte aus einem blöden Heft lesen wirst. Das ist so das Kontrastprogramm zum normalen Leben, oder?
Ja, ich lasse mich überraschen. Ja, mein Leben ist eigentlich sehr ernst, muss ich sagen. Ja. Kaum blöde Geschichten, sondern erschreckende.
Schau, ich gebe für alle, die nicht wissen, wer du bist, ich mache den Schnellflug und du kannst dann ergänzen, was dir besonders wichtig ist irgendwie. Ja? Also eigentlich bist du Physiker, bin ich drauf gekommen. Du hast Mathematik, Physik und Astronomie studiert, 89 deinen Doktor gemacht.
Ja, genau.
Dann warst du Universitätsassistent neben Stephen Hawking in Cambridge, what the fuck?
Okay. Ja. Okay. Ansage?
Da wollen wir nur mehr wissen. Dann bist du plötzlich draufgekommen, Philosophie ist ein geiles Feld, hast Tierethik dir zur Aufgabe genommen und hast da auch promoviert, so zwischendrin 2005.
Das ist richtig, ja.
Genau. Und jetzt, und dazwischen bist du einfach extremer Tierschutzaktivist geworden und ich frage mich, machst du noch irgendwas mit Physik?
Leider nein, außer in den Träumen. Immer wiederholt es mich ein.
Wirklich? Da schreibst du Formeln, oder?
Nein, ich fantasiere oder träume eben davon, tatsächlich da noch Forschungsarbeit zu machen und dann mache ich auf und bin sehr deprimiert.
Oh wow, und welches Gebiet, was würdest du gerne erforschen?
Mathematische Physik. Aha. Also das Verstehen der sozusagen Grundlagen, diese naturgesetzlichen Grundlagen der Welt.
Und welche Frage besonders?
Ja, zum Beispiel, wie sich die allgemeine Relativitätstheorie mit der Quantentheorie vereinen lässt, da habe ich mich immer wieder befasst. Auch die Frage, ob es so etwas wie eine kosmische Zensur gibt. Das ist,
was ist das?
Das ist die Frage, ob Ereignisse, sozusagen normale und aus den Naturgesetzen sich ergebende Ereignisse im Universum dazu führen können, dass es unberechenbar wird. Das Universum oder relevant große Teile davon. Die kosmische Zensur besagt, die Naturgesetze sind so, dass das nicht ist. Aber ich glaube schon, dass das so ist.
Also Entgleisung quasi in irgendeiner Stelle.
Es gibt 14, damals, vielleicht ist es heute anders, 14 kosmische Zensurtheoreme, die aber alle solche Voraussetzungen haben, dass die reale Welt anders ist. Deswegen glaube ich, wenn wir uns wirklich bemüht haben seinerzeit, so eine kosmische Zensur zu beweisen. Ich glaube schon, dass es sehr viel, wenn nicht sogar mehrheitlich Unberechenbares in der Welt gibt.
Aber ist es dann der Schluss, dass es parallele Universen gibt, in denen alles passieren kann?
Nein, diesen Schluss würde ich nicht ziehen. Also mir diese Paralleluniversen-These dann nie besonders gefallen. Aber es ist der Schluss, dass es gibt ja auch Mathematik, die sich nicht computermäßig, also algorithmisch darstellen lässt. Also da gibt es viele Dinge, zum Beispiel das berühmte Tiling-Problem oder differentialtopologische Klassifizierungen, die lassen sich nicht, und zwar grundsätzlich nicht, das kann man beweisen, mathematisch, logisch beweisen, lassen sich nicht algorithmisch berechnen. Also das kann man mit einem Computer nicht berechnen, grundsätzlich. Und ich glaube, dass die Mehrheit der Mathematik so ist und ich glaube, dass die Mehrheit der naturwissenschaftlichen Geschehnisse letztlich so sind, wenn man im Detail hinschaut. Und das wäre die kosmische, also die Antithese zur kosmischen Zensur.
Darf ich dir was fragen, um die Brücke zu den Tieren zu schlagen? Redest du mit Tieren auch so? Oder redest du mit Tieren so, la la la, du liebes Tier? Oder redest du mit ihnen so Real Talk?
Nein, es gibt ja irgendwie so zwei Seiten von mir. Das eine ist diese naturwissenschaftlich-mathematische und das andere ist eine sehr wildnistierliche. Und mit meinen drei Hunden, die alle mittlerweile gestorben sind, also ich habe ungefähr 30 Jahre lang mit Hunden zusammengelebt, habe ich mich immer in der Wildnis so auf Augenhöhe getroffen. Das war für mich ganz wesentlich, dass wir zum Beispiel im Norden Skandinaviens oder in Sibirien gemeinsam wandern und gemeinsam Entscheidungen treffen, wohin gehen wir, wo schlafen wir, was machen wir als nächstes. Aha. Und da habe ich eben sozusagen diese Wildnisseite mit ihnen ausgelebt.
Mhm. Und habt ihr das geredet am Lagerfeuer?
Ja, zum Beispiel kann
Wer hat das Feuer gemacht? Ja, wer macht Zeit? Du.
Wer? Aber wir haben zum Beispiel darüber debattiert, wenn wir da jetzt vor einem wirklich steilen Hang sind, welche Weise und welchen Weg wir darauf wählen. Und das war so interessant zu sehen, dass er neben mir steht und genauso wie ich da so fantasiert, dass er da jetzt klettert und ob er das kann oder nicht. Und dann hat er meistens sehr vernünftige Entscheidungen getroffen. Also unter Umständen vernünftiger als ich, welcher Weg begehbar ist.
Ja, Tiere haben einfach das ultimative Gespür, das ist so. Aber nur mal ganz kurz zu deiner quasi Zeit jetzt, wo du dich mit dem Tierschutz insbesondere auseinandersetzt. Du hast, wir haben vorher ein bisschen geplaudert und geplänkelt. Du hast ja extrem viele verrückte Sachen erlebt in dieser Zeit, wo du so aktivistisch unterwegs bist. Was war so das Crazieste irgendwie, wo du gedacht hast, das kann doch jetzt, also jetzt so in Menschen, die du auch, denen du auch begegnet bist in dem Kontext.
Naja, das Crazieste, ich meine, es gibt, oder mir ist sehr viel Gewalt begegnet, was man halt unter normalen Umständen als crazy irgendwie bezeichnen kann. Es hat halt nicht die besonders lustige Komponente, aber ja, ich weiß nicht. Manchmal ist es gelungen, auf ziemlich verquere Weise Tiere aus einer sehr großen Bedrängnis zu befreien. Das für mich wahrscheinlich also sozusagen die memorabelsten Ereignisse waren. Aber Verrücktigkeiten, sozusagen, wo man danach lachen kann, da müsste ich ein bisschen.
Nein, man muss nicht unbedingt lachen können, aber im Sinne, wo du dich wirklich gewundert hast über das, was sich quasi in diesem Universum hier abspielt.
Ja, also wenn man in dieser Tierschutzarbeit eintaucht, dann findet man die verrücktesten, wenn man so will, brutalen Umgänge mit Tieren, die so verrückt sind, dass man es sich vorher nicht vorstellen hätte können. Und Und das ist also schon etwas, was mich immer wieder einholt. Zum Beispiel, wir haben ja vorhin gesprochen, diese Fasanwurfgeräte, dass es so etwas gibt, ja, ist ja total absurd.
Das musst du kurz unseren HörerInnen erklären, weil die wissen ja nicht, was das ist.
Ja, na, ich war in den 8 Jahren, die ich in England mit Stephen Hawking gearbeitet habe, habe ich mich auch für Tierschutz engagiert. Ich habe eigentlich 1985 sozusagen meine erste Tierschutzgruppe gegründet an der Uni Wien. Und in England ist der Adel vorherrschend und die haben so ein paar total verrückte Lebensweisen, die sie eben weiter praktizieren. Dazu gehört zum Beispiel der Glorious 12th, der 12. August, an dem sie mit der Grouse-Jagd beginnen. Das ist so eine Art Moorhuhn, nicht? Und da machen sie so einen Wettkampf, wer der Erste ist, der so einen Moorhuhn abknallt und dann so rasch wie möglich zur Queen nach London bringt. Das ist irgendwie die Rekordfahrt.
Das ist so rückständig einfach.
Ja, ist wirklich absurd. Und wir sind
die lebt doch gar nicht mehr, Entschuldigung. Ja. Zum King ist.
Ja, wie ich
ans dort Grab
der Königin. Das
müsste man recherchieren, ob das jetzt so ist.
So ein Haufen am 12. August.
Das ist so rückständig, das ist so erschütternd.
Ja. Ja. Und an diesem 12. August haben wir halt immer große Jagdsabotagen gemacht. Wir sind hingerannt und haben also die sabotiert und gestört und behindert. Und lustigerweise bin ich da mal auf so eine österreichische Jagdgesellschaft gestoßen, die also mitten in den North Yorkshire Moors, nahe Skipton, weiß ich noch genau, sind sie dort gestanden und haben also dort Rebhühner abgeknallt. Und ich habe sie plötzlich im österreichischen Dialekt angeredet und gesagt, das wird heute nicht stattfinden. Und ja, war halt.
Wie war da die Reaktion?
Ja.
Doch. Ja, gerne, wir gehen nach Hause. Wiedersehen, danke.
Nein, es waren jedenfalls sehr, 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 sehr intensive Zusammenstöße, muss man sagen. Das Lustige ist ja, dass die Polizei nicht besonders gern durch diese Moore rennt und wenn man dann. Und wenn man so fit war wie ich damals, leider könnte ich heute nicht mehr mithalten, aber wenn man so fit war wie damals, konnte ich mir also ganz sicher sein, dass ich jederzeit der Polizei in alle Himmelsrichtungen davonlaufen kann. Und insofern konnte ich mich immer vor die Gewehre stellen, ist die Polizei gekommen und bin ich eine kleine Runde gelaufen oder zu wem anderen. Und so konnte ich den ganzen Tag über solche Abschüsse verhindern. Aber jetzt waren wir bei den Fasanen kurz. Also zur Jagdpraxis des Adels, auch in Österreich, gehört das Abschießen von Fasanen, die im 14. Jahrhundert nach Europa gebracht wurden. Das sind ja gar keine autochthonen Tiere, sondern die sind extra gezüchtet. Man nennt die ganze Art den Jagdfasan, weil sie halt schlecht fliegen können und lange, bunte Federn haben, die männlichen. Und dann sind sie halt für den Abschuss prädestiniert für Leute, die das Plätzchen normal zu schießen. Und diese Fasanjagd besteht in erster Linie darin, dass man die züchtet, in England also durchaus auch in legebatterieartigen Käfigen, dass man die in großen Lastwegen ins Schießrevier bringt und dann in die Luft wirft, weil diese Tiere ja immer im Käfig gesessen sind, können sie nicht gescheit fliegen und dafür gibt es diese Schleudermaschinen. 40 Millionen, heutzutage noch 40 Millionen Fasane werden in England jedes Jahr zur Jagdsaison im Herbst in die Höhe geworfen, wenn sie nicht fliegen wollen und eben auch mit solchen Schleudermaschinen, die man im Internet findet, die man in Katalogen findet, die man auf Jagdmessen findet. So was kann man ganz normal kaufen. Ja, da setzt man den Fasan drauf, spannt diese Maschine.
Ein Katapult
quasi. Wie ein Katapult, genau, so ein mittelalterliches Katapult, ja. Wahrscheinlich ist entsprechend alt und lässt das also los und das schmeißt dieses Tier in die Luft, weil man weitgerecht ist es nur, wenn man so einen Fasan im Flug erschießt, das gehört irgendwie dazu. Ich habe übrigens solche Jagden in Österreich auch erlebt, halt ohne jetzt diese Schleudermaschine, aber mit gezüchteten Fasanen, bei Mainstorf Puy zum Beispiel, da zahlt man 12.000 Euro für so einen Jagdtag. Und der bringt einen dann Vormittag dort in dieses Jagdrevier, dann fährt also der Lastwagen mit den Fasanen vor. Ich rede jetzt von damals, wie das noch passiert ist. Wir haben jetzt eine intensive Kampagne dagegen gemacht und ich hoffe, es ist heute zumindest eingeschränkter der Fall oder nur noch in Ungarn. Und und dann werden diese Fasane sozusagen hinaufgetrieben und abgeknallt. Und dann kommt ein Lastwagen und dann werden so Tische mitten ins Feld gestellt mit weißen Tischdecken und dann kommen die Butler mit den Handschuhen. Was? Und dann gibt es ein Lachsfrühstück. Legen die Tür auf, hä? Dann gibt es ein Lachsfrühstück und dann essen die das. Und dann stehen die wieder da und die schießen und denen kommt ein zweiter Trieb, wie das heißt. Und dann werfen sie wieder Fasane in die Luft. Und dazu muss man sagen, dass hinter jedem dieser zahlenden Jagdgäste steht ein Butler mit weißen Handschuhen, der das Gewehr übernimmt und lädt, während er mit dem anderen Gewehr schießt. Hat also jeder Jäger zwei Gewehre und da steht also immer da hinten und reicht ihm das Gewehr, um den nächsten Fasan abzuknallen. Und es werden garantiert 400 Fasane. Für die 12.000 Euro werden einem garantiert, dass man selber 400 Fasane abknallen pro Person. Und das geht natürlich nur, wenn man sie aus Massentierhaltung in Ungarn anschafft.
Also, lieber Martin, ich habe jetzt auf eine absurde Geschichte gehofft, aber die ist und aus deiner Realität wahrscheinlich noch einiges öfter zu überbieten, aber die ist echt schwer zu überbieten, weil alles daran so weird ist. So, dieses, du hast erstens das Gefühl, es ist so einer längst vergangenen Zeit übernommen, irgendwie diese Kultur, ne? Dann hast du ein Tier, das eigentlich nur deswegen hier überlebt hat, weil es eben nicht mehr so viel gejagt wird, nehme ich an, weil sonst hätte er eh keine Überlebenschance gehabt, dieser Fasan, weil er ja schlecht fliegen kann und gar nicht dafür gezüchtet ist. Den schmeiße ich dann mit einem Gerät in die Luft und lasse dann irgendwelche Deppern nur sehr viel Geld dafür zahlen. Das ist unfassbar.
Ich finde aber auch die Butler gut.
Und die, ja, die Butler sind auch so ein Detail. Entschuldigung, ich habe vergessen, auf die Butler und die weißen Handschuhe und die stecken. Ja. Nein, es ist völlig crazy.
Wow. Kann ja, man, ziemlich absurd, ja.
Kann man sagen, dass zusammenfassend die Dinge, mit denen du in diese Richtung zu tun hast, immer von sehr viel Absurdität gezeichnet.
Ja, sind. Also jedenfalls, wenn man so normal lebt, würde man das meiste davon nicht erwarten, muss man sagen. Ja, also irrsinnig absurde Geschichten, die mir da untergekommen sind.
Wo kann man online finden, was du alles machst und wofür man sich vielleicht selber auch engagieren kann? Oder was würdest du raten?
Ja, seit vielen Jahrzehnten bin ich im Rahmen des Vereins gegen Tierfabriken engagiert. Ich habe auch die Vegane Gesellschaft Österreich gegründet mit Partnerin und Bruder. Und beide diese Vereine existieren, leben auch im selben oder sind im selben Büro zu Hause und da und freuen sich über aktive Unterstützung. Also vgd.at ist das eine und vegan.at das andere. Da kann man auf jeden Fall anknüpfen. Es gibt sehr viel Aktivität und sehr viel Interesse, Leute einzubeziehen.
Wir werden alle diese Informationen in unseren Shownotes verlinken für Menschen, die sich mit diesen Themen beschäftigen wollen oder sie informieren wollen darüber, was es für Initiativen gegen Tierfabriken gibt, gegen Tierleid.
Gegen Fasanschleudern.
Die Jagdsaison beginnt jetzt gleich, nicht? Also ja, es werden definitiv noch Fasane natürlich ausgesetzt so in Österreich.
Checkt mal aus, wir verlinken
etwa 100.000 alles, noch in Österreich.
Was du mit uns auch teilen magst, nur vielleicht an anderen Institutionen oder Petitionen oder Dingen, die man unterschreiben kann, teil bitte so viel wie möglich mit uns. Wir werden es an unsere HörerInnen weitergeben, es sind doch ein paar. Das verlinken wir euch jedenfalls, was der Martin so macht. Und jetzt könnte man eigentlich auf die Geschichte überleiten, oder?
Ja, mit der Geschichte.
Es führt kein Weg daran vorbei. Sie hat nichts mit dem Tierschutz zu tun, sondern mit deiner früheren Karriere, die dir jetzt in den Träumen noch oft begegnet.
Mit meinem Vorleben,
ja. Mit deinem Vorleben, in das du vielleicht wieder zurückkehrst.
Ja, das aber nur nach dem Tod, also vorher nicht.
Kannst du dir nicht vorstellen?
Ja, ich würde wahnsinnig gern, aber ich bin jetzt, da ist der Himmel Jahrzehnte weg vom Fenster, ich habe überhaupt keine Ahnung, was da passiert. Und ich weiß nicht, ob ich in der Lage wäre, das auch nur in irgendeiner Form wieder aufzuholen.
Also ich habe mit Naturwissenschaften, rein von der Ausbildung und so, jetzt nie was zu tun gehabt, aber ist das nicht was, wo man sie, oder tust du dann zwischendurch auch so weiterbilden und lesen und interessierst dich für Theorien von KollegInnen? Das ist ja doch jetzt auch schon eine neue Generation auch, die viel Neues.
Ja, auf jeden Fall. Ich habe New Scientist abonniert und jede Woche nachgelesen, was da an weltweit passiert. Nur in den letzten 5 Jahren habe ich ein Kind, zwar 20 Monate in Kinderbetreuungskarenz und dann ist echt keine Zeit mehr. Ja. Ich musste wirklich schweren Herzens dieses New Scientist abbestellen, nachdem der Stoß ungefähr so hoch geworden ist von nicht gelesenen Issues. Und das ist schon sehr, sehr traurig. Ja, ich habe auch versucht, in Vorlesungen noch zu gehen, aber da ist jetzt echt überhaupt keine Zeit und keine Chance. Aber vielleicht in 10 Jahren.
Hast du im Laufe deiner Karriere jedenfalls jemals mit Schrödingers Gesetzen in irgendeiner Form beschäftigt?
Ja, natürlich sehr viel. Ich habe auf seinem Stuhl bin ich gesessen, wie ich meine Diplomprüfung in Mathematik gemacht habe.
Was sonst? Entschuldigung. Ja. Entschuldigung, dass ich nachfrage. Ja. So naiv. Ich frage deswegen nach, weil die Überschrift von dieser Geschichte ist nämlich Schrödingers Glatze. Die Theorie von Schrödingers Katze, glaube ich, kennt man mittlerweile so im Groben. Und darauf referenziert hier die Glatze. Und sie wird erzählt, diese Geschichte von Helene F. 55. Und sie sagt, Ich wusste nicht, dass Physik so romantisch sein kann. War Physik jemals romantisch für dich?
Also was ich festgestellt habe, ist, wenn ich war in England, habe ja versucht, sozialen Anschluss zu finden, bin ich in Tanzschulen gegangen, habe mir gedacht, da findet man am ersten Kontakt, so locker, ohne dass man sich bemühen muss. Und dort habe ich gemerkt, wenn ich sage, ich bin Doktor der Mathematik, dann waren die Frauen sehr schnell weg. Also ich glaube, meine Erfahrung ist, dass diese Art von Ausbildung sehr abstößt. Ich glaube, das ist...
Aber das war halt ein Cambridge, das ist doch ein eigenes Pflaster, oder?
Okay, vielleicht. Wir hatten schon ein bisschen Erfahrung damit, die Mädels.
Ja, oh, schon wieder Mathematik.
Genau, oh je, nein, die Mathematiker.
Diese Physiker auch.
Nein, ich glaube, man hat so einen nerdy Ruf, ja, also so einen sozial gestörten Einzelgänger-Exzentriker-Ruf, ja.
Ich finde das ja ganz toll. Ich hatte meinen Mathematiker-Boyfriend, der war super.
Echt?
Anyway. Also, was sagt Helene F.? Sie erzählt uns. Erst lächelten wir uns jeden Morgen durch mein Schaufenster an, dann winkten wir uns zu. Ich sehe jetzt gerade so Cambridge vor mir, Fußgängerzone. Und je öfter es passierte, desto neugieriger wurde ich. Wer war dieser sympathische kleine Herr? Als er dann eines Tages...
Kleine?
Klein. Also ein 1,50 großer Mathematiker,
mit
Physiker, Entschuldigung, in dem Fall, in meinem Laden stand, schlug mein Herz sofort höher. Oh. Sind wir uns gleich einhauen?
Ja, auf jeden Fall.
Okay, also gut. Ich habe vor einigen Jahren ein kleines Blumengeschäft in Cambridge übernommen. Ich war lange Bürokraft in einer Eisenwarenhandlung, von denen es heutzutage ja nicht mehr so viele gibt. Als mein Chef in Rente ging und keinen Nachfolger fand, war ich zunächst arbeitslos. Das bekam meine Nachbarin mit, Agatha, nenne ich sie jetzt, ja? Eine ältere Dame, die in der Nähe einen kleinen Blumenladen betrieb. Sie fragte mich sofort, ob ich nicht mal bei ihr ein bisschen aushelfen könnte. Das Angebot nahm ich mit Freuden an. Punkt, Punkt, Punkt. Und hier darf ich kurz die Helene vorstellen. Hier ist ein Foto von ihr, wo sie so. Mhm.
Schon aus wie die Jasna. Oder?
Das ist in den 55-jährigen Jasna.
Also es ist auf jeden Fall eine sehr gute, durchtrainierte Frau im Sommerkleid mit einer Blume in der Hand. Das kann schon die Jasna sein.
Das könnte schon die Jasna sein, gell? Genau, das ist sie jedenfalls. Also Zeitsprung. Aus meiner Aushilfstätigkeit wurde bald mehr und die Arbeit machte mir viel Spaß. Ich lernte auch sehr viel bei meiner Chefin. Im Laufe der Zeit musste ich den Laden auch oft alleine schmeißen, weil Agatha aufgrund ihres Alters immer mal wieder kränkelte. Irgendwann machte sie mir das Angebot, den Laden ganz zu übernehmen und das zu besonders günstigen Konditionen. Das ließ ich mir nicht zweimal sagen und sagte zu. Es war auch kein großes Risiko dabei, denn das Blumengeschäft hatte viele Stammkunden, die regelmäßig vorbeikamen. Nun war ich also selbstständig und hatte ein eigenes Geschäft, das mir sehr viel Freude bereitete und mir zudem ein ausreichendes Einkommen bescherte. Der einzige Wermutstropfen, ich war allein und sehnte mich nach einem Partner, nach etwas
natürlich,
Liebe.
Sie macht Karriere, sie hat keinen Mann.
Geborgenheit. Yes. Zeitsprung. Es sind schon zwei Zeitsprünge. Es sind drei Absätze auf der ersten Seite. Ronald und ich hatten uns schon vor Jahren getrennt. Unsere kinderlose Ehe war im Laufe der Zeit eingeschlafen. Wir lebten eigentlich nur noch aneinander vorbei und hatten uns nichts mehr zu sagen. Die Trennung zögerten wir noch eine ganze Weile hinaus, aber irgendwann sahen wir eines Tages beide ein, dass es so nicht mehr weitergehen konnte. Und so gingen wir dann getrennter Wege. Es war eine harte Zeit für mich. Ronald fand ziemlich schnell eine neue Partnerin, wie ich von einer Freundin erfuhr. Ich hatte da schon keinerlei Kontakt mehr zu meinem Ex-Mann. Ich allerdings blieb seit unserer Trennung solo. Wo sollte ich auch jemanden kennenlernen? Ich war ja niemand, der sich auf Partnerbörsen herumträgt, aber im realen Leben vielleicht irgendwo.
Im Blumengeschäft.
Oder einen großen Freundeskreis hatte. der Blumenladen wurde damit, ihr seid alle wahnsinnig inspiriert von dieser Geschichte, weil alle drei schaut sie mir an, so, keiner schreibt Drama Carbonara, es tut nichts, okay, ich bemühe mich. Der Blumenladen wurde damit zu meinem Lebensinhalt und Lebensmittelpunkt und füllte mich aus.
Drama Carbonara, Baby.
Der Blumenladen füllte sie aus.
Sie ist ausgefüllt. Der Blumenladen wurde damit zu meinem Lebensinhalt und Lebensmittelpunkt und füllte mich aus, aber wenn ich abends in meine Wohnung kam und niemand dort auf mich wartete, spürte ich doch immer wieder einen Stich in meinem Herzen. Irgendwann gab ich den Gedanken auf, jemals einen neuen Partner zu finden und fügte mich in mein Schicksal. Ich versuchte, mich zu arrangieren, was mir aber nicht immer gelang. Und dann sollte doch noch jemand in mein Leben treten, jemand ganz Besonderes. Mhm. Zeitsprung. Ich sah diesen etwas sonderbar wirkenden kleinen Mann jeden Morgen und am späten Nachmittag an meinem Laden vorbeimarschieren. Man konnte die Uhr danach stellen. Ich vermutete, dass er erst vor kurzem in unsere Gegend gezogen war und sich auf seinem Arbeitsweg befand. Samstags tauchte er nämlich nicht auf. Kombiniere.
Er arbeitet auf der Uni.
Er ist Physikprofessor, nehme ich mal an. Ja, ne? Nach einiger Zeit wartete ich regelrecht darauf, dass er an meinem Schaufenster vorbeikam. Manchmal hatte ich den Eindruck, als wenn er mit sich selbst reden würde. Ein sonderbarer Kauz. Und er trug immer die gleichen Sachen. Einen hellen Trenchcoat, geht immer, der ein bisschen zu groß wirkte, oversized, good. Einen schwarzen Hut, etwas zu lange Stoffhosen und dazu ausgetretene Turnschuhe.
Hip-Hopper.
Ja, Berlin, es also, klingt für mich jetzt nur so trendy. Und er hatte stets eine braune und ziemlich abgenutzte Aktentasche dabei.
Das wäre der Off-Ding. Der Rest wäre cool, aber die
wirklich Aktentasche.
Ja, wird. Ja,
doch,
gut,
doch,
in
doch.
Tagen wie diesen ist schwierig.
In Tagen wie diesen jemand mit Aktentasche.
Na. Aber so ganz junge.
Na. Extrem aufgesetzt. Er sah irgendwie aus wie ein verrückter Professor. Und so nannte ich ihn dann im Geiste auch den verrückten Professor. Als er an einem der Werktage nicht um die gewohnte Zeit erschien, die er ja normalerweise peinlich einhielt, machte ich mir sofort Sorgen. War er krank? War etwas passiert? Ich atmete auf, als er dann mit ungefähr einer Stunde Verspätung doch noch auftauchte. Puh, Gott sei Dank. Okay, sie ist schon verfixiert auf ihn.
Extrem, wenn ein Fremder mal eine Stunde zu spät kommt oder
mit dem du noch nie geredet hast.
Immer nur aus dem Fenster.
Aber er ist sonst immer pünktlich. Normalerweise ging er wie in ein Selbstgespräch vertieft in einem an meinem Laden vorbei.
Das ist ein bisschen weird.
Doch eines Tages blickte er in mein Schaufenster, sah mich und lächelte mich freundlich an. Ich lächelte sofort zurück und das taten wir von nun an immer, wenn er vorbeikam, falls ich nicht gerade mit Kunden beschäftigt war. Irgendwann begannen wir uns zum Gruß zuzuwinken.
Wow,
es wurde ein regelrechtes Ritual.
Das steigert sie voll.
Wow.
Ich stelle mir gerade vor, wie das so weitergeht so in so einem Monty Python-Sketch, wo am Anfang so, hallo, und dann zum Schluss so crazy.
Als er an einem Morgen wieder an meinen Laden vorbeikam und mir wie gewohnt zugewunken hatte, blieb er plötzlich stehen, so als ob ihm gerade etwas eingefallen wäre. Und dann stand er auf einmal mitten in meinem Laden.
Wow.
Zeitsprung. Ich wünsche einen schönen guten Morgen, sagte er und lüftete kurz seinen Hut.
Was sein Trenchcoat?
Sein Trenchcoat. Ich konnte nun sehen, dass sich eine Halbglatze darunter verbarg. Er sah irgendwie knuddelig und sehr liebenswert aus. Schönen guten Morgen, grüßte ich freundlich zurück. Ein herrlicher Tag, finden Sie nicht auch? Ja, wir werden heute sehr schönes Wetter bekommen, wenn man dem Wetterbericht trauen kann, gab ich zurück. Die 24-Stunden-Prognose erreicht eine Genauigkeit von gut 90%. Bei einer Voraussage von 3 Tagen liegt sie bei ungefähr 75%, kam es wie aus einer Pistole geschossen zurück.
Wie interessant.
Ich staunte.
Ich würde es toll finden, das ist eine super Information.
Er sah sich um. Ein wunderschönes Blumengeschäft haben Sie. Vielen Dank für das Kompliment, antwortete ich.
Wissen Sie, mir fiel gerade ein, dass eine Kollegin von mir heute Geburtstag hat und ich dachte, es wäre eine nette Geste, ihr vielleicht ein paar Blümchen mitzubringen. Was meinen Sie dazu? Ich halte das für eine großartige Idee, antwortete ich. Da sind Sie hier genau richtig. Entschuldigung. Das habe ich mir schon gedacht, wo Sie doch Ihr Geschäft immer so schön dekorieren. Nochmals vielen Dank, ich gebe mir Mühe.
Also ein Geplänkel. Dieses Geplänkel ist so.
Das sieht man wirklich. Ich möchte zwar nicht von mir behaupten, dass ich ein großer Blumenkenner wäre, aber ich vermute mal ganz stark, dass Sie etwas haben, was meiner Kollegin gefallen könnte.
Bestimmt. So, da haben wir ein Foto. So, da haben wir ein Foto.
Von ihm auch.
Von ihm? Mhm. Oh. Ich nannte ihn heimlich den verrückten Professor, aber der ist, würde ich sagen,
aus wie der Herwig von Star.
Jenseits der 60, so attraktiver, wie heißen die, Silber-Ager, oder wie heißen die?
Silberrücken.
Ja, okay, jetzt spüre das Gespräch mehr nach dem
sympathischer Dude. Drama Carbonara.
Ich nickte. Soll ich etwas für Sie zusammenstellen? Verzeihen Sie, wenn ich das vorab frage. Haben Sie da vielleicht gewisse romantische Absichten? Ich meine, wegen der Auswahl der Blumen.
Gut, ausgecheckt.
Gott bewahre, antwortete er. Sie ist wirklich eine sehr, sehr nette Kollegin, der ich gern eine Freude machen möchte.
Beim Gott bewahre ist eine Reaktion.
Gott bewahre.
Das will man nicht hören. Das so, oder?
Gott bewahre. Ich hege da keinerlei amoröse Ambitionen. Die Gute ist zudem glücklich verheiratet. Na dann. Ich nickte wieder. Ich denke, ein schöner, bunter Frühlingsstrauß wird da genau das Richtige sein. Ich habe da völliges Vertrauen in Ihre Fachkenntnis, kam es zurück.
Wenn man es dirty liest, ist es besser, ja?
Ja, gell? Nachdem ich einen sehr hübschen Strauß zusammengestellt hatte, zeigte ich ihm meine Kreation. Er nickte anerkennend. Entweder man hat Talent oder nicht, sagte er. Und Sie haben es zweifellos. Meine Kollegin wird begeistert sein. Vielleicht wird sie sogar ihren Mann ersuchen, der ebenfalls zu meinen Kollegen zählt, mich in Zukunft mit seinen komischen Theorien zu verschonen. Unsere Ansichten gehen nämlich mit Verlaub etwas auseinander. Es gab sogar einmal eine Situation, in der quasi die Ohrfeigen in der Luft lagen.
Oh, ist dir sowas passiert damals in Cambridge?
Hattest du eine Schlägerei mit Sie?
Nein, überhaupt nicht. Ich wundere mich ein bisschen über diesen Aspekt. Nein, also in erster Linie ist man eigentlich allein. Also die meiste Zeit bei der mathematischen oder mathematisch-physikalischen Forschung arbeitet man allein. Und dann tut man halt alle paar Wochen die Arbeitsgruppe informieren. Und die sind meistens haben stellenkritische Fragen, haben aber keine großartig untermauerbaren Gegenthesen. Also man ist eher allein.
Und ist man im Homeoffice oder wie muss man das vorstellen?
Ja, das ist heute. Damals gab es kein Internet. Obwohl ich hatte schon, ja, ein E-Mail gab es schon. Aber nein, also Homeoffice, ich war immer im Büro. Allerdings in Cambridge, heißt in einem riesigen gotischen Turm. Ganz weit oben war ich und konnte so die Stadt überblicken und so. Es war schon ein cooler Ort.
Wow. Und ist dir mal passiert, wie man so aus so Filmen kennt, du hast so auf einer Tafel irgendwie ganz lange Formeln und Notizen und dann hat jemand das gelöscht oder gelöst am nächsten Tag, du kamst und da stand die Lösung.
Nein, das lösen nicht. Aber was tatsächlich passiert ist, erstens, dass man mitten so geht und ganz was anderes denkt und dann plötzlich kommt einem ein ganz toller Einfall und man muss unbedingt immer und überall Schreibzeug haben, um das sofort aufzuschreiben. Und manchmal ist mir passiert, dass ich wirklich in der Nacht aufwache und ich habe die Lösung für ein Problem, wo ich gar nicht bewusst drüber nachgedacht habe.
Wow.
Also,
das mit dem Träumen, ihr
seht. Wow, okay.
Das ist ganz, also das ist schon so, ja, dass offensichtlich das Hirn die ganze Zeit, insbesondere in der Nacht, diese Probleme bearbeitet.
Und was hast du dann gemacht? Du hast den Kugelschreiber
sofort aufgeschrieben, ja, und dann gehabt. So aufgeregt gewesen, dass man noch unbedingt sofort ins Büro gehen muss und das einmal durchrechnen und sich anschauen. Also ich weiß nicht, ob ihr eine Vorstellung habt, was mathematische Forschung ist, weil man setzt ja nicht hin und macht irgendeine lustige Rechnung, kommt 34 raus und freut sich.
Also, Entschuldigung,
so habe ich mir das auch.
Naja. geil. Sondern man, ja, man entwickelt
mathematisch. Ich habe schon ein paar Hollywood-Filme gesehen, ich weiß, wie das läuft.
Ja, man entdeckt, würde ich eigentlich sagen, sogar mathematische Objekte. Und man muss feststellen, ob das, was man da jetzt glaubt, entdeckt zu haben, ob das wirklich existiert, indem man einen Existenzbeweis führt, einen Konsistenzbeweis führt und sich anschaut, ob diese Definition, ob das wirklich passt. Und ich meine, das Erstaunliche ist, das Erstaunliche an der Mathematik ist, dass wenn man eine Lösung findet, dann merkt man plötzlich sofort, das ist eine. Das ist so eine Harmonie, die einen da packt und die das alles total vereinfacht, was man vorher so für so kompliziert gehalten hat. Also es ist eine unheimliche Ästhetik in der Mathematik.
Oh, ich hänge an deinen schön. Lippen, ich finde das fantastisch. Zurück zu dieser wahnsinnig aufregenden Geschichte.
Wenigstens sind wir nicht langweilig, okay?
Ja, das ist das Motto des Abends. Die Geschichte Tatjana ist, ich habe schon, also ich muss sagen, ich bin nicht diejenige, die sie recherchiert hat, die Tatjana hat.
Ich habe sie recherchiert, da wird schon was passieren, oder?
Ja, weil es kommt nur der Herr Zeiling in der Geschichte vor. Echt? Und den würde ich so gern einladen, weil ich den...
Nobelpreisträger.
Was?
Er ist jetzt Nobelpreisträger.
Ja, ich weiß, stell dir vor, ein Nobelpreisträger hier bei so einem Schaß mit einer Geschichte, wo er selber vorkommt. Ich habe mir gedacht, das wäre fantastisch. Also die Geschichte ist nicht toll, aber sie passt auch heute sehr gut. Er ist auf Schrödingers Stuhl gesessen.
Ja, ja. Entschuldigung, also Tatjana, dass ich diesen Wahl...
Aber... Zeilinger, oder? Anton Zeilinger, ja, hat mal gesagt, ja, das Problem an ihm ist, dass er irrsinnig christlich-katholisch ist. Und zwar so sehr, dass ich mir vorstelle, dass ihm gewisse Dinge nicht bereden würde oder bereden kann. Eine
saubere Geschichte.
Ja, ja, da muss man, glaube ich, aufpassen. Oh, wow. Also ich habe ihn nochmal gefragt, diese Reduktion der Wellenfunktion, wie er sich dem annähert. Und da hat er mir tatsächlich gesagt, das ist für ihn Gottes Werk, das hinterfragt er nicht. Und da bin ich echt aus den Schuhen gekippt. Interessant. Man dachte, wie kann ein Physiker sowas sagen?
Das aus?
Das Gegenteil. Wow. Ja. Ja. Aber es gibt mehr so religiöse Physiker, habe ich mitgekriegt,
ich hoffe nicht,
oder?
Aber... Also. Naja, der Taschner ist zum Beispiel irrsinnig religiös und ein Mathematiker. Aber also ich muss sagen, in der mathematischen Physik in Cambridge, wo wirklich die Crème de la Crème der Welt, die Tür sich in die Hand gegeben hat, die Türklinke, habe ich sehr selten bis nie solche irgendwie besonders religiös fühlenden Personen getroffen. Die waren also eher sehr.
Ja, aber der neue Nobelpreisträger ist auch halber Österreicher, gell? Heute Physik, Nobelpreisträger,
so
oder?
Ja,
war
ja
heute in der Zeitung, ist ungarischer Österreicher oder irgend sowas, gell?
Ja, ja, genau, ja. Und hat so die, also so Lichtblitze, die besonders kurz sind, entwickelt, sodass man Elektronen anschauen kann. Schon bemerkenswert, ja. Mhm.
Na gut, zurück zu unserem Bemerkenswerten.
Zurück in die Banalität,
Professor. Ah, so, Talent, entweder man hat es oder nicht. Genau, fast sind die Fotzen geflogen. Es lagen quasi Ohrfeigen in der Luft. In der Wissenschaft geht es nämlich manchmal durchaus temperamentvoll zu. Der Mann hat schließlich keine Ahnung.
Okay. Was offensichtlich nicht so ist, aber
ja, okay.
Wir wissen es jetzt besser.
Sie sind also Wissenschaftler? Fragte ich interessiert. Ich bin Professor für theoretische Physik an der hiesigen Universität.
Cambridge.
Aha. Meine Einschätzung mit dem verschrobenen Professor war also richtig gewesen. Und was unterrichten Sie da so? Mein Gebiet ist die Welt der... Du musst raten. Martin, do it.
Atomphysik.
Quantenphysik.
Quanten? Was war das denn?
Oh. Erst.
Das wäre eine gute Stelle für dich zu schreien, aber ich lasse dich nur durch.
Hattest du mal so einen Flirt, wo du gesagt hast, ja, also ich beschäftige mich mit Quanten und die Person gesagt hat, oh, wow, was ist das denn?
Quanten, das klingt ja cool.
Nein.
In der Tanzschule hat ja keiner mit ihm geredet.
Ja, es war schon viel früher, ja. Die haben gesagt, was machst du? Und ich habe gesagt, ich bin Doktor der Mathematik, ich habe mich eingebildet, jetzt schauen die begeistert. Aber das war ein Grund, umzudrehen.
Ja.
Ich habe es dann verheimlicht nach einiger Zeit.
Und sie begreift nicht, was er tut. Also besser.
Quanten?
Ja. Ja, hörst du? Alle, die nicht wissen, was Quanten sind, jetzt erklärt. Ja, Quanten, das sind so kleine Dinger. Die kleinsten, die es gibt. Und die machen einfach, was sie wollen.
It's magic.
Der Geschichte. Ja. Liebe ihn. So. Was machen die denn so? Ja, nun, das ist eine etwas längere Geschichte.
Er macht ein nachdenkliches Gesicht.
Was machen wir denn so?
Was sie wollen.
Ja, das sind die kleinsten Dinge, die machen, was sie wollen. Und es stimmt aber irgendwie.
Wo man den Welle-Teilchen-Dualismus erklären sollte, das wäre das, was er jetzt machen müsste. Auf jeden Fall, ich bin dafür. Das ist nämlich der spannende Augenblick.
Oh, wow. Willst du Drama Carbonara, Baby, schreien, in einem Satz diesen Wellendualismus, whoever it is, erklären und dann weiterlesen?
Okay.
Ja, da musst du aber schreien, sonst gib es dir nicht. Ja.
Wo sind wir?
Da, wo ihr die Quanten. Du wirst die Qs sofort entdecken.
Bitte? Bei den Quanten. Die vielen Qs. Ach so, Quanten. Mhm. Genau, ja. Welle-Teilchen-Dualismus, man schickt Licht zum Beispiel auf einen Doppelspalt und das Erstaunliche ist, also das sind so zwei Spalten und man denkt sich jetzt, wenn Licht aus Teilchen besteht, dann müsste es ja entweder durchs eine oder durchs andere gehen und da de facto passiert aber so, dass es gleichzeitig durch beide geht und dahinter interferiert, sodass es Stellen gibt, wo es nie aufkommt und Stellen gibt, wo es schon hinkommt und man kann ihn versehen. Einerseits sind diese Quanten, verhalten sich wie die Welle von einem Wasser, das eben so auf Spalten zugeht. Und andererseits verhalten sie sich wie Teilchen, weil sie eben auch in verschiedenen Aspekten Teilchencharakter haben. Und das ist eben ein Beweis, dass man solche Dinge nur mit Mathematik begreifen kann, weil mit dem handfesten Erlebnis in unserem Mesokosmos hat das nichts mehr zu tun.
Also das wäre die adäquate Antwort.
Ja, und dann dreht sie um und geht und verkauft dem Nächsten irgendwelche Blumen. Wer ist Friedel?
Spaziert, hereinspaziert, Drama Carbonara erobert die Bühne.
Kommt zur großen Drama Carbonara Podcast Revue am 15. Juni in der Kulisse Wien.
Erst ein Schnitzel und ein Glaserl,
dann eine skandalöse Geschichte.
Und zum Schluss ein Finale Grande. Und freut euch auf unsere Special Guests aus dem Drama Carbonara Universum.
Holt euch die Tickets ab sofort auf Ö-Ticket und Kulisse.at.
Kommt zu uns nach Wien und bringt eure Liebsten, eure Freunde und alle Vögel und Verwandten. Wir sehen uns.
Wir freuen uns.
Juhu, Bussi.
Bussi.
Juhu.
Und jetzt geht's weiter mit unserer Geschichte.
Friedel hieß er. Es ist eine wirklich magische Welt, in der diese Quanten herumtollen. Und das stimmt. Mhm. sehr gerne. Vielleicht haben Sie ja Lust, sofern es Ihre Zeit erlaubt, mit mir einmal einen Kaffee zu trinken. Und dann will er von den magischen Quanten erzählen. Sehr gerne, gab ich sofort zurück. Das interessierte mich wirklich, ganz ehrlich. Und ich fand ihn einfach süß. Er streckte mir seine Hand entgegen, Schröder, sehr erfreut. Endlich darf ich Ihre Bekanntschaft machen. Ich ergriff seine Hand, stellte mich ebenfalls vor und wir verabredeten uns für den nächsten Sonntag in dem kleinen Café bei mir um die Ecke. Die haben dort nämlich wirklich einen hervorragenden Kuchen.
Mhm. Na schau. Ja, da muss man hingehen.
Ja. Die Quanten auf eine Quantenschnitte.
Der sogar vegan ist. Mhm. Friedel, hieß er, Friedel Schröder oder genauer gesagt Professor Doktor.
Natürlich,
Friedel, ja. Schröder. Und er hatte etwas total Knuffiges an sich. Mit großem Interesse hörte ich mir an, was er über die magische Welt der kleinsten Teilchen zu erzählen hatte. Teilchen, die kannte ich eigentlich nur vom Bäcker. Aber jetzt erfuhr ich, dass sich auch hochgebildete Physiker mit diesen beschäftigen. Allerdings ganz ohne Rosinen und Zuckerguss.
Wow. The sense of humor kills me. Kills me.
Die Quantenphysik beschäftigt sich mit dem Verhalten der allerkleinsten Teilchen, die man also nicht mehr teilen kann und aus denen alles besteht. Das Universum, Sterne, wir, ihre Blumen, einfach alles. Und auch dieses leckere Stück Kuchen hier. Aber das ganz Besondere daran ist, dass in dieser winzigen Welt völlig andere Gesetze herrschen. Aha, sagte ich. Friedel fuhr fort, diese Elementarteilchen können verschiedene Zustände annehmen. Manchmal sind sie Teilchen und manchmal
Wellen.
Haben wir schon gelernt. Das sieht so aus, wie als wenn man einen Stein in ein ruhiges Gewässer wirft. Oder aber auch wie ein festes Teilchen, als ob als kleines Pünktchen es durch die Luft fliegt. Beim Elektron, das um den Atomkern saust, ist das zum Beispiel so.
Ist das so?
Nein, weil das Elektron wird ja durch den Atomkern elektrisch angezogen. Und wenn ich jetzt einfach die Maxwell-Gleichungen, die also diese elektrische Anziehung beschreiben, wenn ich das berechnen würde, dann würde es in 0, nix hineinspiralen. Das heißt, den Atomkern kann man nicht mit zwei Teilchen beschreiben, sondern da braucht man schon einen Wellencharakter, sonst geht es nicht. Und das macht die Schrödinger-Gleichung. Das wäre nämlich die Gleichung, die zum ersten Mal es geschafft hat, so das Verhältnis von Elektron zu Atomkern zu beschreiben.
Also er ist theoretisch inhaltlich im Richt oder die Autorin ist theoretisch am richtigen Weg.
Ja, es Richtung gibt vieles drin, was
Richtung Schrödinger zumindest.
Richtung Schrödinger-Gleichung, ja. und das Herumsausen, das machen die so, wie sie Lust haben? Naja, ganz so einfach ist es nicht. Wenn man sich eines dieser Elementarteilchen anschaut, sprich zum Beispiel die Position oder die Geschwindigkeit messen will, entscheidet es sich erst, ob es eine Welle oder ein Pünktchen ist. Und zwar genau in diesem Moment. Verrückt, nicht?
Und ist das so?
Ja, außer dass man nicht sagen kann, es entscheidet sich. Aber de facto gibt's die Heisenbergsche Unschärfe. Und da gibt es auch einen Nobelpreisträger aus Österreich, den Wolfgang Pauli, der leider schon sehr früh wahrscheinlich am Bauchspeicheldrüsenkrebs verstorben ist, jedenfalls an einem Krebs. Und der hat einen Nobelpreis gekriegt, in den 40ern, glaube ich. Und der hat da so das Pauli-Ausschließungsprinzip und ganz tolle Ideen über Antimaterie entwickelt. Also eigentlich sozusagen belegt, dass es tatsächlich sowas wie Antimaterie geben muss. Aus den mathematischen Gleichungen ist das herausgekommen, wie wenn x² gleich 1, kann plus 1 und minus 1 die Lösung haben. Man hat aber minus 1 nicht ernst genommen, weil gesagt, was soll Antimaterie sein? Aber wenn man es ernst nimmt, dann findet man tatsächlich sozusagen eine neue Welt, die aus Antimaterie besteht.
Stark. Net zum Beispiel. Also wie Starknet fürs Internet, ist es so?
Ja, nur ich war einige Zeit lang, also nur ein paar Wochen in CERN, in diesem Kernforschungszentrum, und dort haben wir Anti-Wasserstoff produziert. Also wirklich Wasserstoff aus Antimaterie mit Proton und Antiproton und Antielektron. Und dass das wirklich geht, ist schon beeindruckend. Und man könnte letztlich eine Anti-Welt machen, so wie sie hier ausschaut.
Eine Antiwelt, wie, aber könnten wir die erfassen, die Antiwelt?
Ja, ja, die ist ähnlich wie wir, nur wenn die Antiwelt mit der Welt zusammentrifft, dann
es ist alles weg.
Explodieren sich und verschwinden, ja.
Beide.
Beide.
Wow.
ist das die Lösung für alles?
Okay.
Wie, frage ich, man muss sie nur anschauen und dann verwandeln sie sich? Stimmt. Ich schüttelte mit dem Kopf, Friedel lachte. Es geht aber noch weiter und das hat mit dem Spitznamen zu tun, den man mir gegeben hat. Die Studenten und meine Kollegen denken, dass ich den nicht kennen würde. Der hat mit meinem Aussehen zu tun und er fuhr sich mit der Hand über seinen kahlen Kopf. Und mit meinem Nachnamen. Wie nennt man sie denn, wollte ich natürlich wissen. Er lachte. Schrödingers Glatze.
Ah, das ist ein Spitzname. Ja.
Aber sie heißen doch Schröder. Nun ja, es gab ja diesen berühmten Klammer österreichischen Physiker, der hieß eben Schrödinger, Erwin Schrödinger, um genau zu sein. Bin da ja nah dran mit Schröder, nicht? Und vom Schrödinger stammt ein ganz berühmtes Gedankenexperiment, nämlich Schrödingers Katze. Schon mal gehört davon? Ich schüttel mit dem Kopf. Also, Das geht so.
Naja. Du kannst es schlecht widerlegen.
Schrödinger stellte sich eine Katze vor, die sich in einem verschlossenen Karton befindet. In dem Karton befindet sich außerdem eine kleine Maschine, die zufallsgesteuert ein Gift freisetzt. Um Gottes Willen, die arme Katze. Der Professor lachte. Also, niemand weiß, ob und wann das Gift die Katze umbringt. Der Karton ist ja verschlossen. Die Frage ist nun, lebt die Katze oder ist sie tot? Ich überlegte, tot? Sie sind nah dran, kam es zurück. Die Antwort ist nämlich, die Katze ist beides, tot und lebendig gleichzeitig. Was? Das ist nicht auf unsere Erfahrungswelt übertragbar, sondern nur eine Verdeutlichung, was in der Welt der kleinsten Teilchen passiert. Die machen nämlich, was sie wollen. Die Katze befindet sich in einem gleichzeitig Zustand, der sich erst für eine von beiden Möglichkeiten entscheidet. Also tot oder lebendig, wenn man den Karton öffnet.
Okay, und kannst du jetzt die Realität zu uns kurz schildern von diesem Gedankenexperiment?
Das ist ja genau das, wo ich mit dem Herrn Zeilinger eben zusammengekracht bin. Weil das, was er meint mit Karton öffnen, ist die Reduktion der Wellenfunktion. Vorher ist es eben weder Teilchen noch Welle, sondern so eine Mischform, wie er richtig sagt. Und dann sagt er, durch das Öffnen des Kartons oder das Hineinschauen reduziert sich die Wellenfunktion auf die mesokosmische Welt, also auf diese realen Objekte, wie wir sie jetzt haben, ohne so eine virtuelle Überlagerung. Und Zeilinger selber hat dafür auch den Nobelpreis bekommen, dass er sehr, sehr große Makroobjekte in einem solchen überlagerten Zustand gehalten hat. Ich glaube, das sind also, weil ich ja nicht mehr das studiere oder damit arbeite, das waren so Riesenmoleküle oder zumindest ja sehr schwere Atome oder auch ziemlich große Moleküle, die eigentlich sozusagen real sind, die man auch anschauen kann, die eine Größe haben, wo man sie sieht, die aber trotzdem in diesem überlagerten Quantenzustand waren. Dass sie beides sind, genau. Und da deswegen die Frage eben von mir, ja, wie beschreibt er physikalisch dieses Phänomen, dass das plötzlich zu einem ganz anderen Objekt wird, nämlich zu einem sozusagen realen in unserer Welt. Und da hat er eben gemeint, das überlasst er Gott. Aber Das Problem ist, ich finde, man kann das nicht Gott überlassen, sondern man braucht einen physikalischen oder mathematischen Mechanismus, der diese Reduktion macht. Und da kann ich mir auch vieles darunter vorstellen. Aber jedenfalls behaupte ich, dass eine Katze so groß ist, dass die Störungen in ihrer Umgebung so groß sind, dass diese Reduktion längst stattfindet, bevor jemand reinschaut. Insofern mag ich dieses Beispiel nicht, weil der behauptet, quasi durch das Öffnen des Kartons und das Reinschauen eines Menschen passiert was. Mhm. Aber das Schauen ist ja passiv. Also in Wahrheit kann das so nicht sein. Ja, es muss schon längst passiert sein. Ja. Also ein Wesen, das so groß ist wie eine Katze, müsste in einem ganz, ganz isolierten Bereich sein, damit es so eine Überlagerung möglich wäre. Und das ist in einem realen Zustand jedenfalls nicht.
Danke.
Man könnte natürlich auch lange genug warten, ob es anfängt zu stinken. Dann würde man ja wissen, dass sich eine tote Katze im Karton befindet.
Sagt er das oder sie?
Sie wahrscheinlich, oder?
Ich glaube, das ist er, wenn du mich fragst.
Nein, das ist ein Kommentar von
aber
ihr.
Aber die Frau ist doch sicher total mitfühlend und tierschützerisch.
Aus Tierschutzaspekt heraus ist es schon ein Wahnsinn,
dieses Gedankenexperiment. Ja, genau, ja. Also, dass meine Katze vergiftet. Ja,
sie hat schon gesagt, die arme Katze, das hat sie gleich gesagt. Ne?
Ja, das hat sie gesagt. Jedenfalls zu dieser Idee mit der toten Katze, die durch ihren Gestank nach außen mitteilt, ob sie tot ist oder nicht, sagt er, kleiner Scherz.
Schau, da ist er wieder.
Und er lachte wieder. Da merkt man übrigens das, was ich vorhin gesagt habe, dass die Wechselwirkung mit der Außenwelt ist so groß, dass eben auch Gestank rauskommt und dann gibt es natürlich längst schon die Reduktion dieser Wellenfunktion.
Spätestens nach einer Woche ist es so. Ja.
Ich schüttelte nur unglaublich den Kopf. Wir Physiker sprechen dabei von einer sogenannten Superposition, in der sich die Katze unbeobachtet befindet, solange eben niemand nachschaut. Also tot und lebendig gleichzeitig. Das ist genau der Punkt, wo der Konflikt mit dem Zeilinger ist, nicht? Für den Zeilinger stellt sich diese Frage nicht, sondern er schaut nur auf Messergebnisse und der Gott macht den Rest. Ich möchte aber wissen, was passiert da wirklich, nicht? Und da sagt er, das überlasse ich Gott.
Großes Geschichtenkammer hier, sehe. Siehst du?
Ja, sehr großes Geschichtenkammer.
Auf zum Beispiel Elektronen übertragen, also die Teilchen, die um den Atomkern rasen, bedeutet das, dass sie gleichzeitig eine Welle und ein Teilchen sind, solange sie niemand beobachtet. Erst dann entscheiden sie sich. In der Welt der Quanten gibt es nur Wahrscheinlichkeiten. Diesen Satz würde ich nicht unterschreiben.
Ich weil auch nicht.
Die Quantenwelt ist eine mit der imaginären Zahl i, ist Wurzel aus minus 1. Und das ist eben nicht eine Wahrscheinlichkeit. Nicht? Es ist erst dann eine Wahrscheinlichkeit, wenn man diese Wurzel durch Quadrieren in eine reale Zahl verwandelt. Aber das ist eine, in meinen Augen eine Missinterpretation der Schrödingers Gleichung. Das ist keine Wahrscheinlichkeitsgleichung.
Also es ist eine Missinterpretation von der Autorin, würde ich sagen. Die hat einen Wikipedia-Artikel sie rausgesucht hat und sie da die wichtigsten Sachen copy-paste raus und dann bis sie mit lustiger Sprache versehen hat.
Nein, ich will ja schon Props an die Autorin geben. Sie hat sich wirklich bemüht, das in die Materie sagen, einzutauchen und alles zu erklären und das auch den LeserInnen zu erklären, damit die das verstehen, weil offensichtlich, glaube ich, hat die nicht nur einen Wikipedia-Eintrag, sondern hat sich irgendwann einmal so kurz reingenördet in das Thema. Ich glaube, es taugt ihr.
Ja, das kann gut sein.
Naja, aber nicht unbedingt zu 100%ig richtig, was
sehr sie uns da vermittelt.
Ja, aber man muss sagen, dass mit den Wahrscheinlichkeiten würden einige Physiker auch sagen, vor allem die Experimentalphysiker. Da ist ja der Unterschied zwischen den mathematisch-theoretischen und den experimentellen. Herr Zeilinger ist ja ein Experimenteller, nicht? Der macht selber diese Moleküle. Wir in der mathematischen Physik haben ja nie irgendwo Moleküle gemacht, sondern wir machen die mathematischen Objekte, die sie beschreiben. Und da haben wir eben einen anderen Zugang. Und ich vermute, diejenigen, die mathematische Objekte machen, die sollten eigentlich nicht religiös sein, aber wer weiß.
Mhm. Aber das ist ja auch gewissermaßen so eine gleichzeitige Existenz von Gedankenexperimenten, oder? Und das ist die Frage, was ist dann, wo ist die Wahrheit? Ne? Was
vielleicht ist kannst du einfach zusammenspielen auf der Suche nach der Wahrheit. Was? Dass die experimentellen Physiker das umsetzen, was die anderen sich ausdenken, und das matcht sich doch dann sicher oft, oder? Da wird die Wissenschaft doch ähnliche Wege gehen und die einen beschäftigen sich halt auf die Art mit dem Problem und die anderen auf die Art, und das wird sich doch ergänzen und einander nutzen, hoffentlich. Na
sicher,
oder?
Sicher. Wenn Experimentelles und Theoretisches nicht zusammenarbeitet, dann funktioniert nichts. Aber Beispiel Pauli, Beispiel Albert Einstein, der hat mathematisch gewisse Dinge, wie zum Beispiel schwarze Löcher, deduziert, rein gedanklich, die sich erst Jahrzehnte später experimentell bestätigt haben. Ja. Und das zeigt für mich auch die unglaubliche Kraft der Mathematik, dass sie sowas kann. Also das finde ich schon bemerkenswert, nicht? Also aus reinem Denken, wenn man so will. Ich meine, wie er zum Beispiel die Einsteinschen Feldgleichung gefunden hat, das ist ja eigentlich überhaupt nicht irgendwie, also experimentell überhaupt nicht begründet, sondern irgendwie so. Es ist einfach die harmonischste Form des Verhältnisses von einem Energieimpuls, den so nicht so
Kraft. Ja, vielleicht finden Sie das göttlich, diese harmonische Form, die zum kommt doch in Religionen sehr oft vor irgendwie, oder?
Ja, ich kann auch sagen, man spürt total deutlich, dass man die richtige Lösung hat, wenn man sie hat. Naja, ich staunte jedenfalls Bauklötze. Es gibt übrigens Experimente, die das belegen. Unglaublich, ich schüttelte mit dem Kopf. Machen Sie nicht nichts draus, wenn Sie das nicht verstehen. Selbst wir Physiker kommen immer wieder ins Staunen. Es gibt Leute unserer Zunft, die glauben sogar, dass die Dinge unserer Welt erst dann existieren, wenn wir sie anschauen. Ich glaube, das war deine These. Ich schüttelte erneut den Kopf, aber ich fand das trotzdem total interessant. So, sagte der Professor, genug für heute, ich will Sie nicht über alle Maßen quälen, ich hole mir noch ein süßes Teilchen am Tresen.
Na klar.
Darf ich Ihnen auch eins bringen? Sofern es sich nicht unterwegs in eine Donauwelle verwandelt, die mag ich nämlich nicht so gern.
Wow, aber sie hat versucht, einen Physik-Kuchenschmäh, Teilchenschmäh zu machen. Hey, aber das finde ich jetzt... Das
ist ganz cute.
Ja.
Was? Die Donauwelle mag sie in Wirklichkeit schon, aber sie fand einfach den Witz gut.
Ja.
Ich werde mich bemühen, nicht hinzuschauen, gab Friedel zurück. Sie haben das Prinzip verstanden. Er kniff mir ein Auge und marschierte zur Kuchentheke. Wir freundeten uns richtig an, trafen uns regelmäßig sonntags zum Kaffee oder Friedel kam einfach bei mir im Laden vorbei, wobei er stets ein Teilchen vom Bäcker mitbrachte. Er erzählte mir auch einiges aus seinem Leben. Friedel war seit vielen Jahren Witwer, kinderlos, ebenso wie ich, und mit seinem Beruf verheiratet. Und ich erfuhr noch jede Menge Unglaubliches aus der Welt der Quanten, lernte die Grundbausteine des Universums kennen, lernte die Einsteinschen Feldgleichungen lösen.
Wow!
Steht das jetzt da wirklich? Ja. Ich wollte gerade sagen, das steht doch nicht da.
Das war so geil, dass sie ausstellt, dass sie das volle voll Physiktalent ist.
Lernte die vier Grundkräfte kennen, die alles zusammenhalten und in Wirklichkeit nicht vier sind, das ist ja genau der Punkt, der vereinheitlichen Feldtheorie und so weiter und weiter. Und Friedel studierte bei mir die Welt der Zierpflanzen.
Drama Carbonara, Baby.
Das war fantastisch.
Die Welt der Zierpflanzen. Wie man einen hübschen Blumenstrauß bindet. Zeitsprung. Eines Tages erzählte er mir etwas über Quantenteleportation. Ein österreichischer Physiker hatte dafür den Nobelpreis.
Das ist der Zeiling.
Ja, ja. Ein österreichischer Physiker hatte dafür den Nobelpreis bekommen. Was das nun wieder war? Einfach ausgedrückt, und es geht weiter, es ist eine Bildungsgeschichte.
Ja, da lernt man mal was.
Man hat zwei Elementarteilchen miteinander verbunden, was man Verschränkung nennt. Wie man das macht, würde zu weit gehen. Habe ich auch nicht kapiert. Die beiden Teilchen sind also nun miteinander verschränkt. Und man bringt eines davon an einen anderen Ort und der kann hunderte, tausende oder Millionen Kilometer entfernt sein. Und wenn man nun den Zustand eines Teilchens verändert, wechselt das weit entfernte Teilchen augenblicklich in denselben Zustand. Man geht davon aus, dass das in über 10.000-facher Lichtgeschwindigkeit passiert, was eigentlich laut Einstein nicht möglich ist, da nichts schneller im Universum als das Licht sein kann.
Martin, möchtest du etwas dazu sagen? Oder
was zu ergänzen? Das ist jetzt ausnahmsweise ein Unsinn.
Bis jetzt war ich sehr einverstanden mit der Abhandlung, aber jetzt...
Der Einstein hat im Wesentlichen gesagt, und das ist bis jetzt noch immer gültig, dass sich Wirkungen nur maximal mit Lichtgeschwindigkeit ausbreiten können. Also zum Beispiel Knicke in der Raumzeit oder eben Licht, also eine elektromagnetische Welle. Und da geht es aber um keine Wirkung. Also man kann mit dem nicht eine Wirkung übertragen. Das ist irgendwie so wie die Geschwindigkeit von einem Schatten. Nicht, wenn ich so einen Stab halte, das irre schnell bewegt, dann rast der Schatten mit Überlichtgeschwindigkeit dahin. Aber das heißt ja nicht, dass wirklich ein Ding sich so schnell bewegt und eine Wirkung auslässt. Also insofern.
Aber was hat der Herr Zeilinger dazu gesagt? Sie beschreibt ja die...
Der bestreitet, glaube ich, nicht, dass das mit der Lichtgeschwindigkeit nicht, dass die nicht überschritten ist. Und 10.000-fach kommt mir ganz komisch vor. Also es passiert ja instantan. Das ist ja die Folge einer mathematischen Gleichung, die einfach den Erhalt einer gewissen Größe sagt. Und wenn ich die Größe hier messe, dann ist die andere Größe fix bestimmt, weil sie gesamte erhalten ist. Und dadurch ist das sozusagen instantan so. Aber wie gesagt, man kann damit keine Wirkung übertragen, ich kann damit keine Botschaften übertragen. Ich kann nicht diese Teilchen trennen, ganz weit auseinander und dann an dem was machen und die sehen dann dort instantan etwas und sagen, aha, so ist die Nachricht. Solche Nachrichten übertragen lassen sich nicht. Das lässt sich nur mit Lichtgeschwindigkeit.
Also, es ist magisch. Ja? Und die Physik hat noch keine Erklärung dafür. Aber es funktioniert.
Die Mathematik hat schon längst eine Erklärung dafür.
Seit 60 Jahren.
Dass es physikalisch funktioniert, hat erst der Zeilinger Jahrzehnte später festgestellt.
Wollen wir nicht so viel den Zeilinger haten?
Sonst kommt er nicht daher.
Wir wollen ihn lieber einladen, den lieben Herrn Zeilinger. Schöne Grüße.
Ich finde super.
Wir lesen, was machen? Wir lesen einfach dieselbe Geschichte mit dem Zeilinger auch.
Oh, ja.
Und den, dann.
Oder? Nein. Dann erzähle er ganz andere Geschichten.
Und hätet über dich.
Dieser Balluch. Damals.
Also da bin ich ja nicht d'accord mit dem Herrn Kollegen Balluch. Ja,
der will Gott die Möglichkeit absprechen, hier einfach einzugreifen.
Eben, ne? Ja, ist schon. Ja, okay. Das wird ein Gedankenexperiment.
Warum ich das erzähle? Nicht um sie zu langweilen, sondern weil ich eines Tages das Angebot von Friedel erhielt, mich mit ihm zu verschränken.
Echt? Echt? In eine super Position, oder was?
Ihr müsst die Augen von Martin Balluch sehen, der gerade fast rausfallen. Oh mein Gott.
Überlichtgeschwindigkeit.
Echt? Aha.
Und das sind wir seitdem, die Blumenfrau und der verschrobene Professor. Und zu unserer Hochzeit gab es natürlich Donauwellen und süße Teilchen und selbstverständlich jede Menge Blumen. Wie sich das gehört. Ende.
Ende?
Ja, sie sind verheiratet, haben sich verschränkt.
Sie haben sich verschränkt. Es war eine Geschichte, wo jemand vom Blumenladen steht, man plaudert 10 Stunden über Physik und dann heiratet man. Das ja, ist das die Geschichte.
Aber sie hat für heute funktioniert.
Fehlt ja in der Story, oder?
Aber für heute hat sie funktioniert. Die Geschichten sind der Auflage für alle, sich darüber witzig zu machen oder was zu erzählen. Und dafür hat sie fantastisch funktioniert.
Ja, sie hat fantastisch funktioniert. Aber ich habe nur ein bisschen mehr, wie soll ich sagen,
nein, also
ein paar Wellen, erwartet.
Irgendwas muss er, genau, dass sich das aufbaut langsam, aber dass der eine Verschränkung
na, anbietet. Lichtgeschwindigkeit.
Wie hat man sich das vorzustellen, wie einen physikalischen Ding. Vortrag?
Oder dass er gleichzeitig Schluss macht und nicht Schluss macht oder so. Irgendein weiteres Gedanken.
Ich meine, man muss ja sagen, bei der Verschränkung oder Superposition kann man das ja mit vielen Teilchen machen. Das muss ja nicht nur zwei sein.
Polyamorie.
Polyamoröse Theorie quasi.
Polyverschränkung.
Ja, von dem habe ich schon gehört auf Tinder, aber das sagt man nicht so.
Naja, die Quantenphysik macht es schon. Der Zeilinger, wie gesagt, hat ja so große Teilchen, die aus vielen kleinen besteht, gemacht, die alle in einer Verschränkung sind.
Was sagt uns das wieder über den Zeilinger?
Eieiei. Ja, das war, danke Tatjana.
Gern.
Danke, so ein interessanter Ausflug. Mhm. Ich glaube, mit niemand anderem hätten wir heute so viel gelernt wie mit dir zu dieser Geschichte. Mhm. Sonst hätten uns die völlig ratlos zurückgelassen. Wir hätten komplett alles geglaubt.
Ja, genau.
Ach, was ist die Conclusio aus der Geschichte?
Ja.
Eigentlich, man darf nicht in diesem Geschiss denken mit, hey, ich bin Mathematiker und... Nein, ich date dich deswegen nicht oder so, das wollen wir nicht. Das sind zwei aus völlig unterschiedlichen Welten, die sich eine Chance gegeben haben. Das finde ich sehr schön.
Auch langweilige Menschen paaren sich.
Verschränken sich. Ja.
Jeder Topf findet einen Deckel, wenn man lang genug wartet. Genau.
Jeder Topf
ohne
kann
sich. Dass
sich
man in solche, wie heißen die, Partnerbörsen gehen muss. Aber wer weiß, ob diese Moral stimmt, weil ich kann mir vorstellen,
vielleicht sollte ich mein Tinder-Profil irgendwo... Verschränkungstheorie mal draufhauen und warten, ob sich irgendjemand meldet, der es versteht. Why not? Mhm. Naja, wir wünschen den beiden von ganzem Herzen alles Gute für die Zukunft.
Absolut.
Ja.
Ich habe nur mal gedacht, ob die Nora auch noch Weisheit aus der Geschichte gezogen hat. Na,
also weißt du, Naturwissenschaften sind bei mir, ich war sehr still, weil ich sehr untalentiert bin, was Naturwissenschaft angeht. Aber ich finde es natürlich faszinierend und habt ihr sehr gespannt zugehört. Aber für mich ist alles so abstrakt, dass es irgendwie, ja, dass ich es einfach so stehen lasse und ich sowohl die eine als auch die andere Version geglaubt hätte.
Aber würdest du einen Physikprofessor daten?
Nein.
Wieso nicht?
Ja, jetzt sind wir beim Warnproblem. Okay, also okay. Nora, spuck aus. Warum?
Nein, doch, natürlich. Das ist,
sei nicht so oberflächlich.
Nein, bin ja gar nicht. Mein Gott, das war aufgelegt, dass ich das so reagiere. Ich war in der Situation tatsächlich noch nie, dass mir jemand, der so arges Brainwork in die Richtung betreibt, mir romantisch zugetan wäre und vice versa. Deswegen ist einfach... Aber Intelligenz, Wissen, Bildung, Forschung, all das ist ja spannend und macht ja auch Menschen sehr interessant und auch vielleicht gegebenenfalls hot.
Sexy.
Ja, durchaus. Also nichts ist langweiliger als jemand, der sich für nichts interessiert. Deswegen, das ist ja sehr toll, schon. Wenn Nerds sind gut. So.
Ja,
wir mögen also, die
Nerds. Genau.
Sehr. So, Kurve gekriegt, oder?
Ja, hast du ja noch geschafft irgendwie.
Alles klar.
Darf ich eine These äußern über das Desinteresse an Mathematik?
Ja, bitte gern. Aber geht es ums Daten?
Nein, das Bildungssystem ist so schlecht in die Richtung, oder?
Nein, das geht nicht. Ich habe Ich habe aber eine These, die ich schon länger verfolge. Und die, also man trifft ja immer wieder Leute, die einem so eiskalt sagen, ein bisschen so wie jetzt, also Mathematik interessiert mich eigentlich nicht. Oder ich habe das Gefühl, das ist nichts für mich, das kann ich nicht verstehen. Ich wurde gebeten, Nachhilfe zu geben einer Frau, die eben, in einer Abendschule gemacht hat. Und da war also eine Gleichung, wie war das? 1 minus x ist 0 und was ist jetzt x? Und sie hat gesagt, sag mir irgendeine Regel. Und ich sage, das ist auch ganz einfach. Was muss ich von 1 abziehen, dass nichts mehr da ist? Und sie hat sich einfach irgendwie geweigert, diesen Satz nachzuvollziehen. Und dann habe ich die These entwickelt, dass es Menschen gibt, die einfach ganz stark die Metabotschaften von anderen, von Aussagen oder von Körpersprache übernehmen. Also dass man weniger auf den Inhalt hört, als einfach auf die Art des Vortrags und einfach die sozusagen übergeordnete Botschaft. Also die Motivation für etwas und so. Und die Mathematik zeichnet sich dadurch aus, dass sie einfach keine Metabotschaft hat. Es ist die Abstrahierung. Nicht, wenn ich sage, da habe ich eine Birne und wie viel muss ich essen, damit keine mehr da ist, dann ist das ganz was Konkretes. Und ich habe lauter so Zusatzbotschaften. Birnen wachsen auf einem Baum, essen, habe ich jetzt einen Hunger. Während wenn ich 1 minus x ist 0, das hat überhaupt, das ist wie das schwebt im Luftraum, das hat keine Metabotschaft. Und wenn es jetzt Menschen gibt, die einfach irrsinnig stark den Wert auf die Metabotschaft legen, dann sind das wahrscheinlich welche, die mit der Mathematik nicht so viel anfangen können.
Wie glaubst du, sind die im realen Leben drauf, diese Leute?
Sehr erdig, bodenverbunden. Also ich meine, der mathematische Logiker sieht jemanden zittern, der sagt, bei mir ist nicht kalt. Und sagt, okay, du sagst, dir ist nicht kalt. Der Metabotschaftenmensch sieht den zittern und egal, was der sagt, bringt ihm eine Decken. Nicht? Also insofern ist die Metabotschaftsperson mehr realitätsverbunden und praktischer.
Ah, das heißt, Mathematik hat nichts mit Empathie zu tun. Oder kann man sich reinfühlen in eine X?
Ja, es ist eine andere Art von Emotion, die damit schwingt. Eben die Symmetrie oder die Harmonie oder die Ästhetik dieser mathematischen Größen. Aber ohne Metabotschaft, ohne einen emotionalen Bezug zu der realen Welt. Ja. Das heißt ja, es gibt viele Leute, die Mathematiker sind und sehr gut Instrumente spielen.
Mhm. Stimmt. Es ist halt, glaube ich, dieselbe Region im Gehirn, die diese Talente ausbildet. Vielleicht, mit den musischen und mathematischen.
Obwohl natürlich bei einem Musikstück sehr viel Metabotschaft mitschwingt, glaube ich.
Sehr aber viel, aber gleichzeitig ist es die pure Mathematik.
Na? Die harmonische Schwingung.
Die Harmonien und das
Notensystem. Die Überlagerung dieser Wellen.
Apropos Musik. Lieber Martin, wir haben eine sehr weirde Spotify-Playlist, die aus nur assoziativen Songs besteht, die zu den Geschichten passen. Manchmal passiert das zwischendrin, möchtest du uns vielleicht nur ein Lied, egal welches, auf die Playlist hauen, um an dich zu erinnern?
Das mit diesem Text zusammen?
Kann, muss gar nicht.
Ja, ich weiß nicht, ich bin ein wahrscheinlich, also meine zwei Lebenspole, die Wildnis und die Mathematik, haben beide nicht so einen direkten Bezug zur Musik, zumindest von meinem Lebenszugang her. Aber ein Lied, das unabhängig von dem Text eine Bedeutung hat, die mir wichtig ist. Ist das so?
Das ist fein. Hau ein Lied auf die Playlist.
Mir fällt jetzt der Konstantin Wecker ein. Mhm. Klar bin ich tapfer, fast ein Held.
Das haben wir drauf. Und es ist noch kein Wecker auf der Playlist.
Ja, wirklich? Das erste Mal?
Ich möchte zwei Dinge dazu sagen, jetzt noch zum Ende hin. Erstens, ich möchte auf die Playlist hauen Cats, wegen Schrödingers Katze. Mhm. Memories vielleicht. Mhm. Ja. Und dann möchte ich sagen, alles über Martin und seine Aktivitäten und insbesondere die aktuellen, weniger die von damals aus der Physikrichtung, wo wir ein bisschen abgedriftet sind, aber nichtsdestotrotz stehst du jetzt für den Tierschutz und gegen das Tierleid und das werden wir natürlich gerne teilen, also checkt das bitte unbedingt aus. Und ja, Fotos vom heutigen Abend wie immer auf Insta und auf Facebook. Möchtet ihr noch was auf die Playlist schmeißen, liebe Dame?
Ich bin eben so mathematisch und physikalisch untalentiert, dass mir nicht einmal ein Lied einfällt. Das ist so Trauer, oder? Es ist so blockiert. Schau, es kommt Brain zu dem dead. Thema und einfach dead. Wirklich.
Horror. Das Thema keinen Song einfällt.
Nein, das hat es auch noch nicht gegeben.
Es gibt sicher irgendeinen Song, der Animal Farm heißt und den habe ich drauf.
Sehr gut. Das ist nur das letzte Statement von der Tatjana. Ja. Wir bedanken uns herzlich bei dir, lieber Martin Leiband, dass du da warst.
Und danke, dass du das mitgemacht hast in Irrsinn und das will eingeordnet hast, die Unwahrheiten, die da verbreitet werden.
Ich muss sagen, alles in allem war sehr gut, die Inhalte. Also man kann nicht sagen, komplett absurd, sondern gut recherchiert.
Okay,
aber du hast das sehr gut gelesen. Es sind Denkschulen, von denen ich halt nicht manche, von denen ich widersprechen würde.
Aber eine ganz andere Form von Reflexionsebene, die wir heute gehabt haben. Sehr gut.
Schön.
In diesem Sinne, Servus, grüß euch, macht es gut. Und Bussi aus Wien.
Wir hauen uns raus. Baba.
Servus.
Für Denk.
Spaziert, hereinspaziert, Drama Carbonara erobert die Bühne.
Kommt zur großen Drama Carbonara Podcast Revue am 15. Juni in der Kulisse Wien.
Erst ein Schnitzel und ein Glaserl,
dann eine skandalöse Geschichte.
Und zum Schluss ein Finale Grande.
Und freut euch auf unsere Special Guests aus dem Drama Carbonara Universum.
Holt euch die Tickets ab sofort auf Ö-Ticket und Kulisse.at.
Kommt zu uns nach Wien und bringt eure Liebsten, eure Freunde und alle Vögel und Verwandten. Wir sehen uns.
Wir freuen uns.
Juhu, Bussi.
Bussi.
Juhu.
Und jetzt geht's weiter mit unserer Geschichte.
Bevor ihr euch jetzt verabschiedet, wünschen wir uns noch ein, zwei, drei Dinge von euch. Und zwar erzählt euren Freunden, euren Omas, euren Tanten von uns und folgt uns auf Instagram und Facebook oder schaut vorbei auf www.dramacarbonara.at, um alle dramatischen Wendungen aus erster Hand mitzuerleben.
Falls ihr noch nicht dazu gekommen seid, abonniert uns auf Apple Podcasts und Spotify und schreibt uns auch gerne eine Bewertung. Wir freuen uns darüber wie wahnsinnig und für andere Hörerinnen ist es auch eine tolle Entscheidungshilfe.
Und zuletzt, helft uns bei der Recherche. Die Hefte gibt es in jeder Trafik und wir freuen uns über eure Fundstücke in unserem Podcast Drama Carbonara laut und kommentiert vorzulesen. In diesem Sinne, ciao, Bussi, Baba und
Pfiat euch!